Aber was machen die denn da? Auch auf die Gefahr hin, altmodisch zu wirken, wäre es dann nicht die Aufgabe einer reflektierten Wirtschaftswissenschaft, diesen Wandel kritisch zu begleiten?
Ja, in der Tat wäre das die Aufgabe der Wirtschaftswissenschaft, aber Fakt ist, dass sie das Gegenteil gemacht hat, dass sie das, was wir vorhin schon diskutiert haben, die Ökonomisierung des Alters geradezu auf den Weg gebracht hat. Das lag nicht zuletzt daran, dass wir in den 1970er Jahren eine wirtschaftliche und soziale Situation hatten, die Veränderung bedeutete. Nämlich wir hatten eine hohe Arbeitslosigkeit, eine Massenarbeitslosigkeit einerseits, wir hatten gleichzeitig eine hohe Inflation und hatten ein auslaufendes Wachstumsmodells nach 1945. Vor diesem Hintergrund bot sich gewissermaßen die Möglichkeit, ein Window of Opportunity, die wirtschaftspolitischen Grundsätze zu ändern und einen paradigmatischen Wechsel einzuleiten. Diesen Wechsel hin zu marktradikalen Lehren glaubte man eigentlich gar nicht, dass der nochmal möglich war, weil die sich ja eigentlich mit der Weltwirtschaftskrise von 1929-32 erledigt zu haben schien. Aber Fakt ist, dass in den 1970er Jahren diese Lehren wieder Platz greifen konnten und auch führende Industrienationen, die USA unter Reagan, die Großbritannien unter Thatcher und in abgemilderter Form auch in Deutschland unter Helmut Kohl, tatsächlich diesen Lehren gefolgt sind. Und damit hatten wir Einzug wieder dieser marktwirtschaftlichen Lehren, die wir umschreiben können mit einerseits der Neoklassik und andererseits dem Neoliberalismus. Die Neoklassik ist eine Lehre, die im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts entstanden ist und die wir eigentlich im Grundsatz erstmal so umschreiben können, dass sie davon ausgeht, dass die beste Wirtschaft die sei, wo der Staat nicht interveniert. Und die gucken wir uns jetzt mal etwas genauer weiter an. Die Neoklassik zeichnet sich also durch folgende Punkte aus. Erstens die Annahme, dass ohne politische Intervention durch den Staat wohlfahrtsoptimale Gleichgewichtszustände zustande kommen. Zweitens durch eine strikt formale, meist mathematische Modellierung ökonomischer Prozesse, die gesellschaftliche Einflüsse weitgehend ausblendet, in der Ökonomie nennt man das exogenisiert. Drittens durch einen statischen, in der Regel mechanisch-physikalischen Ansatz von Ökonomie. Und viertens zeichnet sich die Neoklassik durch ein Menschenbild aus, das die Bezeichnung Homo economicus trägt, wobei davon ausgegangen wird, dass der Mensch alleine sich von Rationalität leiten lässt, sich an seinem eigenen Interesse orientiert und immer und überall reiner Nutzenmaximierer ist. Die zweite wesentliche marktradikale Strömung ist der Neoliberalismus. Damit ist jetzt nicht gemeint das allgemeine Schlagwort, das umschreiben soll im politischen Diskurs, was alles Schlechtes in der Marktwirtschaft oder ähnliches läuft, sondern ist es damit gemeint, die theoretische Strömung des Neoliberalismus, die sich herausgebildet hat in den 1930er Jahren vor dem Hintergrund der Weltwirtschaftskrise. Diese Strömung hatte sich damals zur Aufgabe gesetzt, den Wirtschaftsliberalismus gewissermaßen neu zu erfinden und hat sich als neue Strömung praktisch da etabliert. Der Neoliberalismus ist zusammen mit der Neoklassik gewissermaßen ein Geschwisterpaar, wobei die Neoklassik das Element des Exakten herausbildet, die formalisierte, vermeintliche Exaktheit innerhalb der Wissenschaft, während der Neoliberalismus eine gewisse flexible Strategie bildet, die auch in den politischen Raum eingreift und die man als politische Ökonomie bezeichnen könnte. Gucken wir uns auch den Neoliberalismus mal etwas genauer an. Kennzeichnet für den Neoliberalismus sind folgende Punkte. Erstens die systematische Verunglimpfung von Staat, Politik und Gesellschaft, meistens dargestellt als Staatskritik. Zweitens die Destruktion der Idee des Sozialen, also vor allen Dingen die Umdeutung der Begriffe von Gerechtigkeit und Gleichheit. Drittens die Beeinflussung der öffentlichen Meinung, nicht durch öffentliche Debatten, sondern von oben herab über die Eliten. Und viertens, das ist wahrscheinlich das Wesentliche, durch ein Programm zur Dynamisierung von Märkten, durch die Grundsätze der Liberalisierung, der Privatisierung, der Deregulierung und des Freihandels. Bei der Dominanz dieser Lehren und ihrer theoretischen und methodischen Grundsätze ist es wenig verwunderlich, dass die Wirtschaftswissenschaft nicht in der Lage ist, die großen Herausforderungen der Zeit zu bearbeiten, dass sie weder die vernünftigen Erklärungen dafür bieten kann, was passiert, keine vernünftigen Prognosen und schon gar keine Lösungen und Antworten findet. Das betrifft die Wirtschaftsfinanzkrise, Eurokrise, die wir seit 2008 haben, aber das betrifft auch das große Problem des sozial-ökologischen Umbaus, der vor uns steht, dass wir nämlich probieren müssen, wirtschaftliches Handeln und ökologisches Handeln in Einklang zu bringen. Bei beiden gibt es keine wirklichen Anregungen und Lösungsansätze, die die Wirtschaftswissenschaft zu bieten hat. Nun haben diese Probleme auch zum Beispiel die zunehmende Ungleichheit in der Welt, die in den letzten 20 Jahren zu konstatieren ist, haben zwar dazu geführt, dass die Wirtschaftswissenschaft sich leicht ausdifferenziert hat, versucht hat, kleine Veränderungen in ihrer Modellierung vorzunehmen, aber tatsächlich orientiert sie sich immer noch an den gleichen Grundsätzen wie die letzten 30 Jahre auch zuvor. Und das wären auf der einen Seite eine übersteigerte Selbstbezogenheit, weil sich nämlich die Wirtschaftswissenschaft nicht als Teil der Sozialwissenschaft oder anderer Wissenschaften versteht, sondern als eine Art Leitwissenschaft, die über allem steht und sich damit nämlich über allem stellt. Dann haben wir das Bild der vermeintlichen Exaktheit, das durch diesen Formalismus ausgelöst wird. Und damit wird suggeriert, dass wir eine gewisse Unfehlbarkeit haben, was für jede Form von Wissenschaft einfach schlecht ist. Das Dritte wäre eben, dass die Formalisierung und Mathematisierung im Prinzip andere Menschen ausschließt. Das mag ein wichtiges Instrument in vielen Fällen sein, aber es ist eben auch ein Moment, um sich abzugrenzen von anderen, dass sie nicht teilhaben können und denken, dass sie nicht fähig sind, da sowas zu verstehen. Und der vierte Punkt ist die oftmals praktizierte Gleichsetzung der Methode, der Modellierung, um bestimmte abstrakte Zusammenhänge zusammendenken zu können, die aber dann gleichgesetzt wird mit der Wirklichkeit. Und das geht eben nicht. Modell ist das eine, Wirklichkeit ist das andere. Und aus alledem können wir nur schließen, dass die Wirtschaftswissenschaft, in dem wie sie agiert, eben keine aufklärende Wissenschaft ist, sondern tatsächlich zuvorderst, jedenfalls in ihrem Mainstream, muss man das sagen, eine apologetische Wissenschaft geworden ist. So, liebe Agathe, das ist nämlich der Punkt, wo das Projekt ökonomische Alphabetisierung ansetzt. Das ist unsere Legitimation gewissermaßen, weil uns geht es nämlich genau darum, das ökonomische Wissen und Verstehen zu verallgemeinern. Das heißt also, für jede und jeden zugänglich zu machen, wie wir es auch eingangs des Filmes bereits gesagt haben. Wir wollen damit die Möglichkeiten schaffen, Entscheidungsfähigkeit in ökonomischen Fragen und Handlungsfähigkeit zu stärken und es eben vielen Menschen damit möglich machen, an diesen Prozessen auch teilzuhaben.